Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen zur dritten Folge über den ersten Johannesbrief. Heute Abend kommen wir zu 1. Johannes 2 und wir lesen zu Beginn die Verse 1 bis 11. Darf ich bitten?
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer bei irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er in dem Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht, und kein Ärgernis ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat.
Vielen Dank. Mit Kapitel 2, Vers 1 beginnt ein neuer Abschnitt. Wir haben letztes Mal schon gesehen und auch davor, dass Johannes ein Ordnungsprinzip gebraucht hat in seinem Brief von 5 Kapiteln, und zwar die 5 Bücher Mose. Der ganze Briefverlauf orientiert sich inhaltlich immer wieder an den 5 Büchern Mose in ihrer Abfolge von 1 bis 5. Und zwar so, dass er viermal durch die Fünfer-Serie hindurchgeht. Wir haben bisher Kapitel 1 betrachtet und da beginnt es ja mit, was von Anfang war. Und da haben wir die Parallele zum ersten Buch Mose. Weiß jemand, wie in der hebräischen Bibel das erste Buch Mose heißt? Man sagt nicht das erste Buch Mose, sondern man sagt Bereshit. Sefer Bereshit. Sefer, Buch. Bereshit, das ist das erste Wort aus dem Buch. Im Anfang. Auf Deutsch zwei Wörter, auf Hebräisch ein Wort. Bereshit. Das ist das Buch der Anfänge. Und hier wird der Neuanfang gezeigt durch das Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt. Und genauso wie in dem gewichtigen ersten Kapitel von 1. Mose, wo eben die Schöpfung vorgestellt wird, da sagt Gott, es werde Licht. Und es war Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und hier in diesem ersten Abschnitt, Vers 5, haben wir gesehen, wie Johannes betont, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Ab Vers 6 bis 10 haben wir wieder einen Abschnitt, der zusammengehört und eine Parallele hat zum zweiten Buch Mose. Während das erste Buch Mose das Buch der Anfänge ist, ist das zweite Buch Mose das Buch der Erlösung. Und zwar, das zentrale Kapitel ist Kapitel 12, das Passa in Ägypten, wo das Blut eines Opfers zum ersten Mal erwähnt wird. Bei allen Opfern im ersten Buch Mose wird das Blut nie erwähnt, aber dort ganz betont. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Die Israeliten mussten das Blut streichen an die Türpfosten, an den Türsturz. Und hier haben wir Vers 7. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 2, Verse 1 und 2. Bilden einen Teil für sich, und zwar parallel zum dritten Buch Mose. Dann werden wir sehen, die Verse 3 bis 6, die gehen parallel zum vierten Buch Mose und schließlich, was wir gelesen haben, 7 bis 11, das fünfte Buch Mose. Ja, das zentrale Kapitel in 3. Mose ist das Herzstück des dritten Buches Mose.
Yom Kippur.
Also ein Kapitel meine ich.
16.
Das wirklich als
16.
Ja, der Versöhnung, große Versöhnungstag, nicht wahr? 3. Mose 16. Der große Versöhnungstag, man sagt immer Versöhnungstag. Yom Kippur heißt eigentlich Tag der Sühnung. Sühnung und Versöhnung ist nicht ganz das Gleiche. Und hier haben wir Jesus Christus vorgestellt in Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Da geht es um die Erfüllung des Yom Kippurs aus 3. Mose 16. Und bedenken wir auch, wie das heilsgeschichtlich aufgebaut ist, wunderbar. In 1. Mose 4, da haben wir ein Opfer für einen Menschen. Abel bringt für sich ein Opfer dar. In 2. Mose 12, beim Auszug aus Ägypten, beim Passa, da haben wir ein Opfer für eine Familie. Und in 3. Mose 16 haben wir ein Opfer für
das ganze Volk.
Eine ganze Nation, für das Volk Israel. Aber hier haben wir ein Opfer für die ganze Welt. Diese erwähnten Opfer, das sind nur Hinweise, Bilder auf das wahre Opfer des Erlösers, das eben Bedeutung hat für die ganze Welt. Und wir müssen noch etwas beachten, wenn Johannes hier sagt, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Da müssen wir Folgendes beachten. Der Dienst des Johannes richtete sich ganz speziell an welche Menschen?
Juden.
Beleg? Mhm. Wir glauben nur, was schriftlich belegt ist. Durch die Schrift. Galater 2, am besten lesen wir Verse 8 und 9. Oder doch, am besten schon von Vers 7 bis 9.
Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, wie Petrus das der Beschneidung, denn der, der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen.
Ja, Paulus macht also hier klar, sein Kernauftrag ist die Heidenvölker. Und für Jakobus, für Petrus, für Johannes, die hatten den besonderen Auftrag unter der Beschneidung, also Juden. Und nun sagt Johannes, er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber eben nicht so eingeschränkt wie beim Yom Kippur, nur auf das Volk Israel, auf das jüdische Volk, sondern er ist das Opfer im Blick auf die ganze Welt. Und das ist gewaltig. Also wir können sagen, niemand ist von vornherein ausgeschlossen für die Erlösung. Die Erlösung gilt in Bezug auf die ganze Welt. Johannes 3, Vers 16, obwohl so gut bekannt, aber wir schlagen es trotzdem auf, was man liest und hört, geht einfach besser ins Herz. Darf ich bitten, Sascha?
Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Ja, also ganz klar die Liebe Gottes, die bereit war, alles zu geben, seinen Sohn, er streckt sich auf die ganze Welt. Und hier sieht man, dass Der Calvinismus in der dritten Säule irrt. Es gibt ja die fünf Säulen des Calvinismus. Kann die jemand gerade aufsagen? Es gibt das im Englischen das Merkwort Tulip, Tulpe. Und jeder Buchstabe bedeutet etwas. Das T bedeutet a total depravity. Also totale Verdorbenheit des Menschen. Und das an sich wäre richtig. Nur es wird gesagt, um zu sagen, der Mensch ist so verdorben und darum kann er sich gar nicht bekehren. Und auch das stimmt. Römer 3, Vers 9 sagt ja, da ist niemand, der Gott suche. Römer 3, Vers 10. Niemand, der Gott suche. Aber Gott zieht, Römer 2, Vers 4, und zwar seine Güte und Langmut leitet den Sünder zur Buße. Und Sie meinen, mit dem Total Depravity, der Mensch ist so verdorben, er kann sich nicht bekehren. Und Gott macht nur bei bestimmten Menschen, macht er es möglich, dass sie sich bekehren können, weil Gott sie bekehrt. Und die anderen? Die anderen gehen verloren. Und das wird dann abgeleitet aus der totalen Verdorbenheit, dass der Mensch sich nicht entscheiden kann. Aber der Mensch ist verantwortlich. Gott zieht nämlich jeden Menschen. Aber Römer 2, Vers 4 macht klar, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selber Zorn auf. Das heißt also, der Mensch, der diesem Zug nicht nachgibt, sondern bis zum Schluss, bis die Gnadenzeit vorbei ist, widersteht, der geht verloren. Aber dann wird einmal der Herr Jesus am großen weißen Thron sagen können, ihr habt nicht gewollt. Wie er das in Matthäus 23 Jerusalem gegenüber sagt. Und der Mensch ist verantwortlich. Also die Ableitung aus der totalen Verdorbenheit, dass der Mensch letztlich gar nicht verantwortlich ist. Weil entweder Gott bekehrt ihn oder er geht verloren. Nein, er wird gezogen, alle werden gezogen und der, der nicht nachgibt, wird verantwortlich sein, dass er sich dagegen entschieden hat. Und dann der zweite Punkt. Ja, Tulip, also das U. Unconditional Election, also die Auserwählung ohne Vorbedingung. Und da können wir sagen, das stimmt auch nicht. Denn 1. Petrus 1, Vers 2 heißt, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Also die Vorkenntnis ist die Vorbedingung für die Erwählung. Und so auch in Römer 8, die Gott zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt. Also es gibt eine Vorbedingung, nämlich das Vorherwissen Gottes. Und darum kann man nicht sagen, also bedingungslose Erwählung. Und dann, der dritte Punkt ist jetzt für uns ganz wichtig. L. Nochmal. Limited Atonement. Also beschränkte Sühne. Das Werk des Herrn Jesus reicht eigentlich nur für einen Teil der Menschheit aus. Nämlich die Gott quasi von vornherein für die Rettung wollte und für die anderen, die er von vornherein nicht wollte, gibt es keine Möglichkeit. Aber hier lesen wir, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und merkt man, die ganz wörtliche und genaue Übersetzung der Elberfelder ist eben sehr gut. Es heißt hier nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Sondern er sagt, sondern auch für die ganze Welt ist er die Sühnung. Das heißt, der Jesus ist die Sühnung im Blick auf die ganze Welt. Also nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch im Blick auf die ganze Welt. Aber nicht nur im Blick auf eine bestimmte Zahl aus den Nationen, sondern im Blick auf die ganze Welt. Mit anderen Worten, wir können sagen, der Herr Jesus hat am Kreuz so viel gelitten, dass es möglich ist, für jeden, der kommt, seine Schuld Gott bekennt, bereut und im Glauben das Werk des Herrn Jesus annimmt, dass er gerettet wird. Das Werk reicht aus. Es würde ausreichen für alle, für die ganze Welt, wenn alle kommen würden. Wir wissen, sie kommen nicht. Alle. Es gibt eine ewige Verdammnis. Also dieser Vers hat gar nichts zu tun mit Allversöhnung. Denn das ist der Irrtum in die andere Richtung. Aber das Werk des Herrn Jesus ist im Blick auf die ganze Welt. Und da können wir dazu noch aufschlagen, Johannes 1, Vers 29, wo Johannes der Täufer den Herrn Jesus sieht, dort unten in der Wüste, beim Jordan, nahe bei der Mündung ins Tote Meer. Liest du, Sascha, Johannes 1, Vers 29?
Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt.
Ja, die Sünde der Welt. Also auch da sehen wir das Opfer im Blick auf die ganze Welt. Aber, nun ist eben ganz wichtig das Aber. Wir müssen noch zwei Stellen anschauen. Markus 10, Vers 45.
Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Ja, also hier steht, dass der Jesus gestorben ist als Lösegeld für viele. Und wenn wir das offen halten und dazu noch 1. Timotheus 2 aufschlagen, dann wird hier nochmals betont, dass Gott das Heil für alle Menschen möchte, aber es gibt ein Aber. 1. Timotheus 2, Verse 3 bis 6.
Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte.
Hier steht das Lösegeld für alle. In Markus Lösegeld für viele. Was machen wir da? Oberflächliche Menschen sagen, das ist ein Widerspruch. Und für sie ist das erledigt. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, dann müssen wir darüber nachdenken, warum heißt es hier für viele, dort für alle? Was gilt jetzt?
Jemand eine Idee? Das Angebot ist für alle da, aber das Leben nimmt es nicht jeder an.
Das Angebot ist für alle da, aber es nehmen nicht alle an. Und im Griechischen ist das nicht das Gleiche. Für viele ist hyper viele. Auf Griechisch. Und für alle, das ist gerade umgekehrt. Für viele ist anti viele. Und für alle ist hyper alle. Hyper bedeutet im Blick zugunsten. Das heißt, der Jesus hat sich hingegeben als Lösegeld, das bereitstehen würde, zugunsten von allen. Wer kommt? Und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt. Wer kommt und sich mit dem Opfer des Herrn Jesus identifiziert bei der Bekehrung? Also wirklich in Anspruch nimmt, das Opfer des Herrn Jesus ist geschehen für mich. Nicht einfach ist geschehen für die Menschen. Das reicht nicht, wenn jemand glaubt, Jesus Christus ist für alle gestorben. Nein, dass er wirklich sieht, für meine persönlichen Sünden. Ich habe dieses Opfer gebraucht. Der Herr Jesus hat den Platz eingenommen, den ich verdient habe. Und das entspricht im alttestamentlichen Opferdienst, beim Sündopfer, dem, dass der Opfernde seine Hände aufstützte. Samach ist nicht nur ein bisschen auflegen, sondern aufstützen. Das heißt, das ganze Gewicht der Person wird übertragen auf das Opfer. Und dann symbolisch überträgt der Sünder seine Schuld auf den Kopf des unschuldigen Opfers. Und dann stirbt das Opfer an seiner Stelle. Aber es braucht Identifikation. Also man kann nicht einfach sagen, ja, schön, Gott liebt alle Menschen und er möchte das Heil für alle. Nein, man muss zu dem Punkt kommen, das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz ist genau für mich und für meine Sünden geschehen. Und dann wird das Opfer des Herrn Jesus zugerechnet und so ist er anstelle von vielen das Lösegeld. Aber das Lösegeld steht bereit, aber wenn die Menschen nicht kommen und sich nicht identifizieren mit dem Opfer, dann können sie vor dem großen weißen Thron nicht sagen, ja, Jesus Christus hat alles bezahlt. Ja, was? Nein. Man hätte sich mit ihm identifizieren müssen. Er ist das Opfer, das Lösegeld, nur anstelle von den vielen, die es in Anspruch genommen haben. Aber es hätte ja ausgereicht, sein Opfer. Das ist ein anderer Punkt. Und darum haben wir eben beides in der Schrift. Dieses Opfer für alle. Und dann haben wir die Stellen, wo es heißt, Jesaja 53, Vers 12. Er aber hat die Sünden vieler getragen. Steht nicht aller. Vieler. Und in Hebräer 9 wird das auch nochmals gesagt. Um vieler Sünden zu tragen, ist er gekommen. Aber wir haben trotzdem Johannes 1, Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Das heißt, der Herr Jesus hat den Zorn Gottes erduldet. Und zwar in dem Ausmaß, dass es reichen würde für die ganze Welt, für alle, die kommen. Und das ist jetzt der Punkt mit der Sühnung. Ich habe gesagt, Sühnung und Versöhnung ist nicht das Gleiche. Fangen wir mit dem Leichteren an. Wie können wir definieren, was ist Versöhnung?
Wenn man Streit gehabt hat und dann Frieden macht und der Friede, also die Streitigkeit aus der Welt geschafft ist und keine bittere Wurzel mehr da ist.
Also ich wiederhole für den Livestream, dass die das auch hören. Wenn zwei Streit haben miteinander und dann eben übereinkommen, dass das, was zwischen ihnen ist, ausgeräumt wird, dann versöhnen sie sich. Und interessant ist das biblische Wort für versöhnen, das heißt eigentlich umwandeln. Also wenn wir die große Stelle über Versöhnung in 2. Korinther 5 kurz aufschlagen, 2. Korinther 5, lesen wir ab Vers 18 bis 21.
Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott.
Noch Vers 21.
Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Ja, jetzt kann man sich merken, das griechische Wort für versöhnen im Neuen Testament, apokatalasso, oder katalasso, da ist immer das Grundwort alasso drin. Und das haben die alten Griechen benutzt, zum Beispiel für Geldwechseln. Also wenn man in die hebräische Währung gewechselt hätte in römische Währung, ja, dann hat man eben das gemacht, was alasso bezeichnet. Und wie kommt dann diese Bedeutung versöhnen? Das heißt eben wechseln, umwandeln. Ein Feind wird in einen Freund umgewandelt. Das ist Versöhnung. Und interessant ist, man beachte, wenn man auch alle Stellen liest im Neuen Testament über Versöhnung, Nie wird gesagt, dass Gott mit uns versöhnt werden musste. Sondern genauso wie wir das in 2. Korinther 5 gelesen haben, wir mussten mit Gott versöhnt werden. Er war nicht unser Feind. Wir und unsere Voreltern, die haben rebelliert gegen Gott und sind Gottes Feinde geworden durch den Sündenfall. Und Gott wurde bezeichnet gewissermaßen als Lügner. Indem sie das Wort der Schlange geglaubt haben, haben sie akzeptiert, Gott lügt. Und das war Rebellion. Und durch die Versöhnung werden wir umgewandelt in Freunde Gottes. Der Jesus sagt in Johannes 15, ich habe euch Freunde genannt. Also das ist Versöhnung. Aber hier haben wir das Wort Sühnung. Und manche verwechseln das im Deutschen, weil das so ähnlich klingt. Aber auf Griechisch ist jetzt das ein ganz anderes Wort. Das ist das Wort Hilasmos. Und Hilasmos bedeutet den Zorn stillen. Das ist die Grundbedeutung bei den alten Griechen. Und das heißt, der Herr Jesus ist mit unseren Sünden beladen, in das Gericht Gottes gegangen, in den 3 Stunden der Finsternis. Da, wo Gott ihn zur Sünde gemacht hat, wie wir gelesen haben in 2. Korinther 5, 21. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und darum musste Gott den Herrn Jesus als Menschen verlassen. Und darum schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesen 3 Stunden der Finsternis hat er den ganzen Zorn Gottes, den wir in Ewigkeit verdient hätten, im Feuersee, hat er auf sich genommen. Und so hat er den Zorn Gottes gestillt. Und so ist er die Sühnung geworden für unsere Sünden. Ja, jetzt haben wir eigentlich bei diesen 2 Versen, die ja eine Parallele bilden zum 3. Buch Mose, haben wir hinten angefangen. Aber aus pädagogischen Gründen. Jetzt verstehen wir nämlich auch das vorne besser. Johannes spricht die Gläubigen an und sagt, warum er diesen Brief geschrieben hat. Nämlich?
Damit wir nicht sündigen.
Ja, also wenn jemand einen Aufsatz schreiben müsste über den 1. Johannesbrief, dann muss er doch unbedingt mal erklären, warum wurde der 1. Johannesbrief geschrieben. Und die Antwort ist?
Damit wir nicht sündigen.
Ja. Uns Mut zu machen, nicht einfach darauf loszusündigen. Also es ist sogar ein Punktual. Hier, das heißt, die Wortform drückt die Handlung aus als Akt, als einmalige Handlung. Ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht Sünde begeht. Und dann sagt er aber sofort, weil er weiß um die Problematik in unserem Leben. Und wenn jemand gesündigt hat, auch dann gibt es einen Ausweg. Aber er will damit erklären, Gläubige, die sollen nicht denken, es kommt gar nicht so drauf an. Jesus Christus hat ja alles gut gemacht am Kreuz, dann ist es alles nicht so tragisch, wenn wir sündigen. Aber wir sollten eigentlich jede Sünde in unserem Leben tragisch nehmen. Aber nicht so, dass wir verzweifeln. Das habe ich auch schon gesehen in der Seelsorge. Leute, die völlig ab sich verzweifelt sind. Und das sind dann oft eben ganz feinfühlige Leute, die wirklich auch konsequent mit dem Herrn leben möchten. Die anderen, die gehen so oberflächlich darüber hinweg. Und das gibt manche, die ganz niedergedrückt werden dadurch. Und dann ist es so schön, und wenn jemand gesündigt hat. Und auch da benutzt er nicht die Form, wenn jemand immer wieder gesündigt hat, sondern nur den Punktual. Und wenn jemand Sünde begangen hat. Damit will er nicht sagen, dass Sünde in unserem Leben keine Rolle spielt. Sogar Jakobus, der ja als der Gerechte bekannt war in Israel, im allgemeinen Volk hatte er diese Anerkennung von einem gerechten Mann. Jakobus schreibt in Jakobus 3, Vers 1, Brüder, seid nicht viele Lehrer, denn wir alle straucheln oft. Aber Johannes sagt nicht, ja, ihr wisst ja, Jakobus, mein Bruder, das war sein Bruder, er hat ja geschrieben, wir alle straucheln oft. Nein, er sagt, Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Eben, dass wir das Thema ganz ernst nehmen. Aber nicht verzweifeln, wenn Sünde geschehen ist. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Ja, das ist nicht, um Sünde zu bagatellisieren, sondern um zu zeigen, das ist die wunderbare Einrichtung, die wir als Gläubige haben. Sonst wären wir alle weg vom Fenster. Wenn wir nicht diesen Reichtum hätten, des Glaubens. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ja, jetzt wollen wir auch das erarbeiten, Punkt für Punkt. Was meint das Sachwalter? Jetzt rein sachlich das Wort. Vielleicht hat jemand eine andere Übersetzung, ein anderes Wort. Man beachtet auch die Fußnote.
Fürsprecher.
Fürsprecher, ja. Und Fürsprecher ist das schöne deutsche Wort für das Fremdwort.
Advokat.
Anwalt ist auch ein deutsches Wort für den Advokaten. Ja, also es geht um jemanden, der sich für eine andere Person einsetzt. Und zwar so total, als wäre er die Person. Ja, also wenn der Anwalt vor den Richter tritt, dann vertritt er wirklich die Person. Und er zieht alle Register aus seiner Gesetzeskenntnis, um die Sache eben gerecht darzulegen. Und zwar, um den Wind aus dem Segel zu nehmen von dem Ankläger. Der, ja, den braucht sie auch. Den Advokaten braucht man, weil ein Ankläger da ist. Und der Herr Jesus kennt das Wort Gottes vollkommen, denn er hat es ja gegeben. Es ist sein Wort. Und er setzt sich ein beim Vater, wenn ein Kind Gottes gesündigt hat. Ja, also dann wissen wir schon, wer der Richter ist, der Vater. Wer der Advokat ist, der Sohn Gottes. Und wer ist der Ankläger? Satan. Der Teufel. Ja, Sven sagt es auf Hebräisch und du sagst es eigentlich auf Griechisch. Teufel kommt nämlich von dem griechischen Wort Diabolos. Also sprachgeschichtlich ist aus dem Wort Diabolos später im Deutschen Teufel entstanden. Und Diabolos heißt?
Der Durcheinanderbringer.
Durcheinanderwerfer, wenn man es von der Wortherkunft anschaut, nicht wahr? Dia heißt durch, Bolos, ja, das Wort werfen, Bolos ist also der Werfer, und zwar ist unser deutsches Wort Ball, ist verwandt mit dem Wort Bolos, Ball. Also der Durcheinanderwerfer, und jetzt hat Sven gesagt, das bedeutet Verleumder. Also im Altgriechischen, das normale Wort für Verleumder heißt Durcheinanderwerfer. Und zwar, wissen wir, wie das ist. Da braucht einer nur über einen anderen irgendwelche Bemerkungen machen. Und es ist nicht ganz wahr. Und es ist ein bisschen feindlich gesinnt. Und dann wird das weitergegeben. Und wir haben wirklich am Schluss den Zustand wie ein Porzellanladen. Und da kommt einer mit einem richtigen Ledersack, wie wir Fußbälle nennen, und wirft das da rein. Da merkt man, was das ist, der Durcheinanderwerfen. Es kommt alles durcheinander und die Beziehungen untereinander werden durcheinander gebracht durch Verleumdung. Ja? Genau.
Geht es da dort nur um das Gericht um die Ungläubigen, das dem Sohn übergeben wird, und für die Gläubigen auf dem Richterstuhl wäre der Vater noch der Richter, oder ist das das gesamte Gericht?
Also, der Jesus sagt in Johannes 5, dass der Vater das ganze Gericht dem Sohn übergeben hat. Und das bedeutet, dass der Herr Jesus auf dem großen weißen Thron sitzen wird, in Offenbarung 20, Vers 10, wenn einmal alle Ungläubigen ab Kain auferstehen werden nach dem tausendjährigen Reich. Und wenn die Gläubigen in den Himmel kommen bei der Entrückung, dann werden wir zuerst gestellt werden vor
dem Richterstuhl Christi.
Vor den Richterstuhl Christi. Man kann sich das gut merken. Römer 14, Vers 10 und 2. Korinther 5, Vers 10. Beides mal der Richterstuhl Christi. Also der Herr Jesus wird urteilen über unser Leben als Gläubige und wird den Lohn zusprechen. Aber wenn es jetzt geht um diese Situation in der heutigen Zeit, da geht der Ankläger, der Teufel, in den Himmel und klagt vor Gott an. Und dann ist das eben vor dem Vater, wo er anklagt. Und der Sohn setzt sich dann ein als der Advokat. Und wir können kurz aufschlagen in Offenbarung 12. Da gehen wir noch in die Zukunft, das ist noch nicht geschehen. In Offenbarung 12, Vers 6 wird beschrieben, Vers 7 meine ich, wird beschrieben, der Teufel und die mit ihm abgefallenen Engel, das macht übrigens ein Drittel der ganzen Engelwelt aus, also Abermillionen, die kriegen gegen Michael und die Engel, die ihm unterstehen, seinem Fürstentum. Und dann heißt es in Vers, ja, lies doch gerade ab Vers 7, bis und mit Vers 11.
Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und er gewann nicht die Oberhand. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod.
Danke. Also, hier wird der Teufel aus dem Himmel geworfen werden. Das wird sein, gerade zu Beginn der letzten 3,5 Jahre, bevor Jesus Christus als König der Welt kommt. Also auch gerade vor dem letzten Weltkrieg, dem schlimmsten Weltkrieg, der noch stattfinden wird, die große Drangsal. Da wird der Teufel definitiv aus dem Himmel geworfen. Aber hier erfahren wir, dass er bis zu dem Zeitpunkt, also auch heute noch, Zugang hat zum Thron Gottes. Und das ist uns ja nicht unbekannt. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Buch Hiob 1 und 2. Der Teufel kommt von seinen Weltreisen vor dem Thron Gottes und greift Hiob an, ohne dass er Anlass hätte, ihn anzugreifen. Ja? Und da sehen wir eben das Verleumderische. Aber er wird hier auch genannt Verkläger, Vers 10. Und das bedeutet, da wo Satan Grund hat zur Anklage, das bringt er auch. Also er bringt Dinge, die gar nicht stimmen. Im Fall von Hiob hat er nämlich behauptet, Hiob sei nur so gerecht, weil er so im Wohlstand lebt. Wenn er den ganzen Wohlstand verlieren würde, dann würde er sich von Gott lossagen. Ist nicht geschehen. Also das war Verleumdung. Und das ist das Wort Teufel in Vers 9. Offenbarung 12, Vers 9. Der Teufel wird genannt der große Drache, die alte Schlange, in Erinnerung an die Verführung in Eden, 1. Mose 3. Darum die alte Schlange. Und dann Teufel, das ist griechisch Diabolos. Verleumder. Also der Dinge sagt, die nicht richtig sind. Und dann Satan, das ist hebräisch und bedeutet feindlicher Ankläger vor Gericht. Das ist der Fachausdruck im Hebräischen für einen Ankläger vor Gericht, aber mit dem Grundgedanken, dass es jemand ist mit einer feindlichen Gesinnung, bösen Gesinnung. Und Hier erfahren wir, dass er sie dauernd verklagt. Vers 10, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Also ständig ist er damit bemüht, uns irgendwie vor Gott schlecht zu machen, mit unbegründeten und begründeten Anklagen. Und da haben wir den Advokaten, den Herrn Jesus, der für uns spricht. Und zwar, sagt Johannes, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Das heißt, der Jesus kann bei den berechtigten Anklagen sagen, jawohl, das war nicht richtig, was Joachim gemacht hat. Aber ich bin für ihn gestorben. Ist alles gut gemacht. Und darum steht hier in Vers 11, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes. Das ist ein Grund. Aber sie haben ihn auch überwunden um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Das heißt, die Gläubigen sagen sich, ich möchte wirklich den Herrn, mit dem Herrn treu den Weg gehen und so, dass ich in diesem Leben ein Zeugnis sein kann. Und das ist eine Motivation, nicht zu sündigen. Treu zu bleiben. Und auch in schwierigen Situationen zu sehen, was ist eigentlich mein Auftrag auf dieser Welt? Ja, ein Zeugnis zu sein. Und auch in diesen Schwierigkeiten kann ich auch ein Zeugnis sein. Ich gebe nicht nach. Und so ist es ein zweiter Grund, wie man überwinden kann. Um des Blutes des Lammes willen, um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und so ist der Herr Jesus für uns die Garantie, dass diese Anklagen abgeschmettert werden. Und wir haben außer dem Beispiel von Hiob noch ein anderes Beispiel in der Bibel, wo der Teufel anklagt. Zacharia. Lukas 2,20, ganz wichtige Stelle auch. Der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, sagt der Herr Jesus zu Petrus und den Jüngern. Und das ist genau diese Anklage und diese Feindschaft. Jetzt schlagen wir mal auf, Zacharia 3. Das ist eines der 8 Nachtgesichte des Propheten. Nachtgesicht Nummer 4, Kapitel 3. Liest du Verse 1 bis 5. Und ich muss gleich erklären, man versteht nämlich besser, wenn man schon weiß, was da zu sehen ist in der Vision. Zacharia sieht den hohen Priester Jeschua zu seiner Zeit. Das war der erste hohe Priester des zweiten Tempels in Jerusalem. Und der wird angeklagt durch Satan. In der Hebräischen steht eben Satan, das ist der Ankläger. Er versucht ihm zu widerstehen, und das Wort widerstehen auf Hebräisch heißt eben Satan. Satan heißt der Widersacher und Satan heißt widerstehen. Das wird hier gebraucht. Und dann sieht aber Zacharia in der Vision den Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn kommt ja im Alten Testament ständig vor. Das heißt, der Gesandte des Herrn, und er wird immer wieder im Alten Testament gleichgesetzt mit Jahwe. Er ist Jahwe. Er ist nämlich Gott der Sohn, unterschieden von Gott dem Vater. Ja, jetzt versteht man es besser.
Und er ließ mich den hohen Priester Josua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Und Josua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, und sagte: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und ich kleide dich in Feierkleider. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei.
Also, er sieht den Satan in der Vision auf der rechten Seite von Jeschua. Und dann sieht er aber eben den Engel des Herrn. Und interessant ist, in Vers 2 heißt es dann nicht, und der Engel des Herrn sprach zu Satan, sondern und der Herr, also hebräisch Yahweh, der ewige Gott, sprach zu Satan, Yahweh schelte dich, Satan. Merkt man, das sind zwei Personen. Der Engel des Herrn, der Herr ist, sagt, der Herr soll schelten. Das ist also der Herr Jesus, der Gesandte des Vaters, und der Herr, der schelten soll, das ist der Vater. Siehst du, André, man kann es wirklich so unterscheiden. Und er ist der Advokat und spricht die Sache gut. Und zwar hier ist ein berechtigter Anklagepunkt. Der Hohepriester, der das ganze Volk repräsentiert vor Gott, steht da in schmutzigen Kleidern. Da ist Schuld in Israel. Und der Hohepriester repräsentiert das ganze Volk. Schmutzige Kleider. Und dann der Engel, also wenn hier Engel steht, darf man nicht an ein Engelwesen denken, einen geschaffenen Geist, sondern Engel bedeutet auf Hebräisch Malach, der Gesandte. Also der Gesandte können wir auch besser lesen, dann gibt es keine Verwechslung. Der Gesandte, Vers 4, hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen und sagte, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen. Interessant, dieser Gesandte kann Sünden vergeben. Das kann doch nur Gott. Das wissen wir aus Markus 2. Die Pharisäer haben gesagt, Jesus von Nazareth lästert, wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Korrekt, richtig, nur Gott kann vergeben. Aber Jesus von Nazareth ist Gott und darum kann er Sünden vergeben. Und dieser Gesandte des Herrn ist der Herr. Darum kann er sagen, ich habe die Sünden weggenommen. Und dann wird ihm ein wunderbares Kleid, ein reiner Kopfbund angezogen. Und so macht es der Herr Jesus bis heute. Er spricht unsere Sache gut. Und weil er alles bezahlt hat, kann er sagen, dass uns diese schmutzigen Kleider weggenommen werden und schöne Kleider angezogen werden. Und darum ist seine Aufgabe als Advokat auch die, dass er an uns wirkt, dass da, wo wir Sünde nicht einsehen, dass wir einsichtig werden. Und er will uns dazu führen, dass wir dann ein paar Verse vorher, 1. Johannes 1, Vers 9, praktizieren. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt haben wir im Alten Testament noch mehr Stellen über diesen Advokaten. Schlagen wir auf Hiob, und das ist für alle, die im Hiob-Seminar da waren, nur Repetition. Aber die Römer sagten, die Repetition ist die Mutter des Lernens. Und so geht es nochmals besser rein. Hiob 16. Hiob angeklagt von seinen drei Freunden. Oh, seine Freunde wurden zu Anklägern. Die haben also genau das gemacht, was der Satan wollte. Der Diabolos, der Satan. Und Hiob klagt zu Gott wegen seiner Freunde. Liest du 16, Vers 19, Sascha?
Sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge, und der mir Zeugnis gibt, ist in den Höhen. Meine Freunde sind meine Spötter. Zu Gott trennt mein Auge. Dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber, für einen Mann und für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes.
Ja, er weiß, im Himmel gibt es einen, das ist mein Zeuge, der also zu meinen Gunsten aussagen kann vor Gericht. Mein Zeuge, der mir Zeugnis gibt, ist in den Höhen. Und die Ankläger sind seine Freunde, die seine Spötter geworden sind. Und dann sagt er, mein Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide. Also dieser Zeuge ist Gott. Und er weint, dass doch dieser Zeuge sich für ihn einsetzen möge, und zwar wem gegenüber? Wenn es noch ganz genau liest. Also, ja, zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber. Ja, aber wie? Es gibt ja nur einen Gott. Natürlich. Ja, aber da gibt es ja zwei Personen. Ja, natürlich. Es gibt nur einen Gott, aber es gibt drei Personen in der Gottheit. Und darum, er spricht er an, der Zeuge, das ist der Sohn. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber, das ist Gott der Vater. Und zwar, für was muss er entscheiden? Gott gegenüber für einen Mann. Also da geht es um die Frage Hiob im Verhältnis zu Gott, dem gerechten Richter. Und, sagt er, für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes. Es gab zwei Probleme, Hiob und seine Mitmenschen, seine drei Freunde. Und da muss der Advokat Recht sprechen. Und es gibt das Verhältnis Hiob zu Gott, und da muss auch der Advokat helfen. Und der Advokat hat schließlich Hiob völlig gerechtfertigt. Denn am Schluss des Buches Hiob wird klar, dass die Anklage der Freunde ungerecht war. Einfach falsch. Und Gott sagt, sie müssen Buße tun, ein Opfer bringen, und Hiob muss für sie beten. Stimmt, ja. Das war eine klare Rechtfertigung von Hiob. Und im Herzen von Hiob wurde aufgedeckt, dass da ein verborgener Stolz da war. Und darum hat er in seinen höchsten Leiden Gott angeklagt. Und darüber musste er Buße tun. Aber der Advokat im Himmel, der Jesus, wirkt an uns, dass wir Dinge einsehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und führt uns dann eben zur Wiederherstellung. Und wenn wir noch an die Stelle denken, Lukas 22, was Sven erwähnt hat, wir können das kurz aufschlagen. Vers 31, ja. Am besten, ja, 31.
Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre, und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen.
Also, beim Sichten geht es darum, dass unterschieden wird zwischen dem Weizen und dem, was nicht brauchbar ist, was schlussendlich weggeworfen wird. Und der Teufel wollte also die Echtheit von Petrus, Simon Petrus, und auch der anderen, denn der Herr sagt in der Mehrzahl: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch, alle Jünger, zu sichten. Und mit dieser ganzen Leidensgeschichte des Herrn, da kamen sie in eine solche Verzweiflung hinein. Ihr Glaube wurde im Fundament erschüttert, weil sie nicht verstanden, warum soll der Messias sterben? Er soll doch kommen, um das Reich aufzurichten. Aber der Herr Jesus sagt: Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und der Herr Jesus sieht schon den Moment, Petrus wird dann umkehren und er wird dann sogar einen Dienst tun, nämlich die Brüder stärken. Das ist der Advokat, der sogar im Voraus weiß, wo wir zu Fall kommen werden. Und er betet schon für uns. Das ist der Advokat. Also so eine Fülle ist da enthalten, wenn wir lesen und wenn jemand gesündigt hat, Wir haben einen Sachwalter beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Siebenmal im Neuen Testament wird der Herr Jesus genannt, der Gerechte. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zu Vers 3. Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wie kann man eigentlich wissen, ob man wiedergeboren ist? Auf diese Frage gibt Johannes Antwort. Denn der Brief wurde nicht nur geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Es gibt noch einen zweiten Briefgrund. Unter anderem, nämlich Kapitel 5, Vers 13. Liest du, Sascha, bitte.
Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.
Also, ausdrücklich, der Brief wurde geschrieben, damit man
Heilsgewissheit hat.
Heilsgewissheit bekommt. Und wenn jemand sagt, das ist Hochmut, Stolz, wenn jemand sagt, ich weiß, ich bin gerettet, dabei ist es nur das Glauben, was die Schrift sagt. Also wir machen Gott zum Lügner, wenn wir sagen, man kann es nicht wissen. Gott schreibt uns, lässt uns ja schreiben durch Johannes, wir sollten wissen. Und er gibt uns in diesem Brief eine ganze Serie von Gründen, wie man wissen kann, bin ich wirklich wiedergeboren, bin ich echt bekehrt oder nicht. Und da haben wir, Kapitel 2, Vers 3, hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, also eine persönliche Beziehung zu ihm haben, zu dem Herrn Jesus haben. Was ist jetzt der Grund? Woran merkt man das?
Weil man seine Gebote beachtet.
Ja. Oder seine Gebote halten. Also mit anderen Worten, woran kann man das merken?
Wenn man das tut, was der Herr Jesus geboten hat.
Ja, wenn man nach der Bibel lebt. Und wenn das, was die Bibel uns sagt, uns wirklich Autorität ist, das möchte ich tun. Und wenn Leute sagen, ich bin gläubig, aber ja, ich nehme das jetzt nicht so locker, oder mir hat auch schon mal einer gesagt, ja, also das Thema, das ist jetzt bei mir nicht so dran. Aber es ging darum, etwas, was die Bibel ausdrücklich sagt, ja, das ist im Moment bei mir nicht so dran. Wie bitte? Aber das ist gerade das Kennzeichen des Wiedergeborenen. Er möchte das tun, was Gott ausdrücklich in seinem Wort sagt. Also, hier in diesem Abschnitt geht es um das praktische Christsein, den praktischen Lebenswandel. Und Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Und wichtig ist, Johannes braucht hier das Wort sagen, wer sagt. Wir haben das schon mal gehabt in Kapitel 1 und werden das immer wieder haben im Brief. Er macht einen Unterschied zwischen sagen und bekennen. Wenn er sagt bekennen, dann meint er wirklich das echte Herzensbekenntnis. Sagen ist einfach etwas ebenso behaupten. Wenn er sagt, ich kenne ihn, und man sieht, der lebt gar nicht nach der Bibel, dann muss man sagen, das ist ein Lügner. In diesem ist die Wahrheit nicht. Also man kann schon entdecken, ist jemand wiedergeboren oder nicht? Ja, wenn jemand sich über das Wort Gottes hinwegsetzt, locker, dann ist die Frage da, wo ist die Wiedergeburt? Und dann Vers 5, liest du nochmal, Sascha.
Wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind.
Ja, also wenn jemand sein Wort hält, vorhin haben wir gehabt, seine Gebote halten und jetzt sein Wort halten. Ist das nicht das Gleiche? Das Wort ist mehr. Und vielleicht ein Beispiel. Wenn die Mutter sagt, heute Nachmittag gehe ich in die große Stadt, um einzukaufen. Und bitte, wenn am 2, nimm die Wäsche ab. Das ist ein Gebot. Ja? Und wenn sie dann die Tochter um 2 Uhr die Wäsche abnimmt, hat sie das Gebot befolgt. Aber wenn die Mutter sagt, heute gehe ich in die große Stadt einkaufen und sie geht, sagt nichts. Aber die Wäsche hängt und um 2.14 Uhr beginnt es zu regnen. Die Tochter nimmt die Wäsche ab. Dann hat sie ihr Wort gehalten. Es gab keinen ausdrücklichen Befehl, aber sie weiß ganz genau, wie die Mutter denkt. Ja? Das Wort ist der Gesamtzusammenhang. Das Gebot ist ein einzelner Befehl in der Bibel. Und sie weiß, wie die Mutter denkt, was. Und das ist das Wort halten. Und so gibt es manche Dinge, die eben klar werden durch das gesamte Wort, wenn man die ganze Bibel liest und studiert. Es gibt Dinge, die sind ganz ausdrücklich als Gebot gesagt und Dinge ergeben sich überhaupt durch die Art, wie Gott handelt in der Bibel, wie Gott ist, wie Gott beschrieben wird. Und darum werden dann plötzlich auch andere Themen klar, wo die Bibel nicht ausdrücklich jetzt dieses Thema erwähnt, ja? Aber durch das Halten des Wortes können wir so in Übereinstimmung mit dem Herrn leben. Beides haben wir hier. Und dann wird eben gesagt, gerade dadurch können wir wissen, dass wir in ihm sind, also mit ihm fest verbunden als Erlöste. Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also der gesamte Lebenswandel nach den Geboten und nach dem Wort richtet sich eigentlich an dem Beispiel des Herrn Jesus in den Evangelien. Wenn wir die 4 Evangelien lesen, dann sehen wir, wie der Herr Jesus gewandelt hat und das ist unser vollkommenes Vorbild. Und wer sagt, ich bin wiedergeboren, das heißt, dass er in ihm bleibe, der ist schuldig, nach diesem Beispiel sich auszurichten. Und wie ist das im 4. Buch Mose? Das große Thema ist dort, wie kann man das knapp zusammenfassen, das 4. Buch Mose?
Wüstenwanderung.
Wüstenwanderung. Der Wandel in der Wüste. Mhm. Im Hebräischen sagt man, aus dem ersten Vers gegriffen, Bemidbar, das ist der Titel, in der Wüste. Das Buch beschreibt die Wanderung durch die Jahre hindurch. 40 Jahre war Israel in der Wüste. Das wird da beschrieben. Da geht es also um den praktischen Wandel. Und darum ist in diesem Abschnitt, nachdem vorher das Thema des großen Versöhnungstages behandelt wurde, wird in diesem Abschnitt behandelt der Wandel. Und wir sehen, wie Israel versagt hat in diesen 40 Jahren. Aber wir sehen auch solche, die dem Herrn die Treue gehalten haben. 2 werden hervorgehoben.
Kaleb und Josua,
die dem Herrn völlig nachgefolgt sind. Die sind gewissermaßen das Paradebeispiel für, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Könnte jemand sagen, ja gut, das war gar nicht möglich. Also wie sollte man da auf der Wüstenwanderung treu bleiben? Nein, wir haben Beispiele, die Gott so hervorstellt und sagt, diese 2 sind mir völlig nachgefolgt. Ja, dann wollen wir hier stoppen und fahren dann weiter mit Vers 7. Und da geht es dann um das 5. Buch Mose.